Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Im vergangenen Jahr habe ich ein Buch häufiger gelesen, was mich ein Stück weit fasziniert hat. Es ist geschrieben worden von dem früheren Referenten und Redenschreiber von Willy Brandt. Aufgrund von Tagebucheintragungen werden dort Begebenheiten und Geschehnisse teilweise mit sehr genauer Zeitangabe wiedergegeben. Und zwar für die Zeit von 1972 bis 1974, wo Willy Brandt deutscher Bundeskanzler gewesen ist. Ich fand es sehr interessant, wie Vorbereitungen und Begegnungen mit Politikern der eigenen Partei, wie zum Beispiel Helmut Schmidt oder Herbert Wehner, aber auch internationalen Staatsmännern und Frauen geschildert werden. Oder Sitzungen bei der NATO, Bundestagssitzungen und so weiter. Einen solchen Einblick in vertraulichste Vorgänge auf höchster politischer Ebene habe ich sonst noch nirgendwo gefunden. Eine spannende Sache. Ich lese gerne solche Schilderungen, vielleicht weil ich neugierig bin. Möglicherweise ist dies der Grund dafür, dass die Apostelgeschichte mein Lieblingsbuch in der Bibel ist, wenn ich das überhaupt so sagen darf. In der Apostelgeschichte berichtet Lukas, der Arzt, über die letzte sichtbare Begegnung Jesu mit seinen Jüngern, den Anfang der ersten Gemeinde in Jerusalem, die Verbreitung des Evangeliums in anderen Ländern und den Glaubensweg des Paulus. Ich hätte zwar gerne noch mehr Informationen gehabt, aber die Apostelgeschichte hat ja schon 28 Kapitel und irgendwann muss auch mal Schluss sein. Wir wollen uns heute Morgen nun mit dem Anfang der Apostelgeschichte beschäftigen und ich lese dazu den auf dem Blatt angegebenen Predigttext, Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 9. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Die Überschrift über die Predigt lautet, die letzten Worte Jesu. Lukas hat insgesamt zwei Berichte geschrieben. Ursprünglich an einen gewissen Theophilus, den wir nicht näher kennen. Einmal das Lukas-Evangelium, wo über das Leben Jesu, seine Taten und seine Lehre auf Erden berichtet wird. Und dann eben die Apostelgeschichte, wo es um die Ausbreitung des Evangeliums und die Entstehung von Gemeinden geht und Jesus seinen Platz im Himmel hat. Lukas ist Arzt gewesen, sodass wir davon ausgehen können, dass er alles sehr sorgfältig erkundet hat. Er ist kein Augenzeuge im Leben Jesu gewesen. Besonders die Jünger haben ihm wohl berichtet, was sie mit Jesus erlebt haben. In der Apostelgeschichte jedoch ist Lukas öfter bei Erlebnissen dabei gewesen und kann daher darüber als Augenzeuge berichten. Den Anfang macht jedoch die Schilderung der Begegnung Jesu mit seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt. Die ganze Apostelgeschichte umfasst in etwa einen Zeitrahmen von 3 Jahrzehnten. Der erste Predigtpunkt, die letzte irdische Begegnung Jesu mit seinen Jüngern. Ich lese noch einmal die Verse 4 und 5. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Am Ende des Lukas-Evangeliums berichtet Lukas ebenfalls davon, dass die Jünger in Jerusalem versammelt waren und dass Jesus ihnen erschien. Auch dort wird berichtet, dass sie in der Stadt bleiben sollen, bis sie ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe. Als sie nun alle zusammen waren, befahl Jesus ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen. Warum er das tat, kann ich letztlich nicht erklären. Jesus ordnet es an, also geschieht es. Der allmächtige Gott tut in seiner Souveränität Dinge, die wir nicht immer verstehen. Stell dir mal vor, Dominik, der Herr würde zu dir sagen, du solltest Osnabrück bis auf weiteres nicht verlassen. Also wir fänden es gut, aber deine Mutter würde heute Abend vergeblich auf dich warten. Der Gehorsam Jesus gegenüber würde dies aber erforderlich machen. Jesus könnte seinen Jüngern doch auch sofort die Hände auflegen und ihnen den Heiligen Geist geben. Aber er macht es nicht und die Jünger beschweren sich auch nicht darüber. Ich habe mir eine weitere Frage gestellt. Wieso sollten sie ausgerechnet in Jerusalem bleiben? In Jerusalem wurde Jesus gefangen genommen und verhört. Die Jünger hatten ihn verlassen und versteckten sich nach seinem Tod aus Angst, dass es ihnen auch so ergehen könnte. Jesus wurde vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Vorher weint Jesus über Jerusalem, weil sie nicht erkannt hatte, was zum Frieden diente. Warum also ausgerechnet Jerusalem? Wir wären doch möglicherweise strategisch anders vorgegangen. Der Heilsplan Gottes hat es aber so vorgesehen, dass die Jünger in Jerusalem bleiben sollten und dass hier der Anfang der Gemeinde Christi gemacht wird. Oder ist Jerusalem ein so besonderer Ort, vielleicht sogar ein Wallfahrtsort? War Gott seinen Jüngern hier in besonderer Weise nahe? Im Bericht über Jesus und die Samariterin berichtet das Johannesevangelium Kapitel 4, die Verse 19 und 20. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Also die Frau hat deswegen erkannt, dass Jesus ein Prophet ist, weil er ihr gesagt hatte, dass sie schon 5 Männer hatte. Sollte jemand unter uns sein, der meint, dass er Dinge vor Jesus verheimlichen kann, der täuscht sich. So wie ich mit einer Taschenlampe im dunklen Keller Licht machen kann, so ähnlich durchleuchtet Jesus dein Innerstes. Aber warum soll Jerusalem die Stätte sein, wo man anbeten soll? Müssen wir jetzt etwa alle einmal im Jahr nach Jerusalem reisen? Jesus antwortet der Frau in Vers 21 bis 25. Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Deswegen können wir alle aufatmen, es gibt keine besonderen Orte oder Berge mehr, wo wir anbeten sollten. Du kannst zu Gott beten, wann und wo immer du willst. Dies kann also auch nicht der Grund dafür gewesen sein, dass die Jünger noch in Jerusalem bleiben sollten. Es kommt in der Bibel häufiger vor, dass Gott gerade dort etwas bewegt, wo scheinbar die größten Hindernisse sind. Siehe Mose und Aaron beim Pharao, Daniel am Königshof oder Paulus in Korinth. Das Evangelium ist immer auf Widerstand gestoßen und hat sich doch in vielen Ländern der Erde ausgebreitet. Sie sollten in Jerusalem bleiben und auf die Verheißung des Vaters warten, die sie von Jesus gehört hatten. Was war das für eine Verheißung? Das ist die Verheißung des Heiligen Geistes, wie wir sie auch schon in der Schriftlesung gehört haben. Der Tröster, der Beistand und Fürsprecher. In Johannes 15, die Verse 26 und 27 spricht Jesus zu seinen Jüngern: Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Jesus hatte seinen Jüngern die Sendung des Heiligen Geistes vor seiner Kreuzigung angekündigt. Der Geist hat den Jüngern später dazu verholfen, vom Leben und der Lehre Jesu Zeugnis zu geben, unter anderem im Johannesevangelium. Die Jünger waren von Anfang an bei Jesus gewesen, im Gegensatz zu Lukas, und konnten deswegen umso besser als Zeugen auftreten. In Johannes 16, die Verse 5 bis 7, spricht Jesus zu ihnen: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Es ist nur allzu verständlich, dass die Jünger sehr traurig waren. Auf ihn allein hatten sie sich verlassen und waren ihm nachgefolgt. Doch was sollte mit ihnen, mit Israel geschehen, wenn Jesus nicht mehr da wäre? Aber da hatte Jesus ihnen vorher gesagt, dass es für sie besser ist, dass er weggeht. Denn sonst kann der Tröster nicht zu ihnen kommen. Und auf diese Verheißung sollten sie nun in Jerusalem warten. Ich weiß nicht, ob die Jünger das wirklich alles so begriffen haben. Uns kommt ja zugute, dass wir die Bibel haben und alles nochmal in Ruhe nachlesen können. Jesus verheißt seinen Jüngern den Heiligen Geist für die Zeit, wo er nicht mehr auf Erden bei ihnen sein wird. Dass Jesus mit Heiligen Geist taufen würde, hatte bereits Johannes der Täufer angekündigt, als alles Volk erwartungsvoll zu ihm kam. Alle, die zu Johannes hinausgegangen waren, einschließlich die Einwohner Jerusalems, ließen sich von ihm im Jordan taufen als Zeichen der Buße. Doch Johannes der Täufer hatte ihnen bereits da schon mitgeteilt, dass er mit Wasser zur Buße tauft. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Matthäus 3, Vers 11. Vielleicht erinnern sich jetzt die Jünger wieder an die Worte Johannes des Täufers. Es war schon 3 Jahre her, aber richtig. Johannes hatte die schon erwähnt. Hier schließt sich der Kreis. Johannes der Täufer hatte den Weg für Jesus vorbereitet. Zum Ende seines irdischen Lebens weist Jesus seine Jünger nochmal auf die Worte Johannes hin, bezüglich des Heiligen Geistes. Jesus wird nur noch ganz kurz bei ihnen sein. Danach müssen sie ohne den irdischen Jesus auskommen. Darauf wollte Jesus seine Jünger vorbereiten. Deswegen sollen sie jetzt auch auf die Erfüllung der Verheißung warten. Somit würde sich auch das erfüllen, was Johannes der Täufer angekündigt hat. Niemand kann mit dem Heiligen Geist taufen, als nur der allmächtige Gott. Ich fasse den ersten Predigtpunkt noch einmal kurz zusammen. Nach seiner Kreuzigung und Auferstehung war Jesus die wenigen Tage noch auf Erden mehrmals mit seinen Jüngern zusammen. Dies auch unmittelbar vor seiner Himmelfahrt. Das war die letzte irdische Begegnung Jesu mit seinen Jüngern. Sowas wird es in der Form nicht mehr geben. Jesus befahl ihnen, dass sie in Jerusalem bleiben sollten, so lange, bis die Verheißung des Vaters bezüglich des Heiligen Geistes erfüllt werden sollte. Jesus hatte seinen Jüngern vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung angekündigt, dass er bald nicht mehr unter ihnen sein würde, doch letztendlich wäre das besser, da sonst nicht der Tröster kommen würde. Der Befehl, in Jerusalem zu bleiben, bezog sich ausschließlich auf die Jünger und hat mit uns gar nichts zu tun. Wir dürfen alle Zeit zum Vater kommen. Damit bin ich beim zweiten Predigtpunkt angelangt. Punkt 2. Jesus wehrt jeglicher Spekulation. Das letzte Zusammentreffen Jesu mit seinen Jüngern soll die Grundlage für die Zukunft bilden. Es geht jetzt nicht darum, was Jesus auf Erden noch vorhat. Bereits in den Evangelien wird geschildert, dass die Menschen Jesus gerne zu ihrem König gemacht hätten. Sie hatten die vollmächtigen Taten Jesu zur Zeit selbst mitbekommen oder von anderen gehört. Jesus wäre also genau der richtige Führer für Israel gewesen. Er könnte auch der römischen Besatzungsmacht die Stirn bieten. Doch dafür ist Jesus nicht gekommen. Sein Auftrag war ein anderer. Er wollte Menschen, die in Sünden verstrickt und verloren sind, erlösen und zu Gott, dem Vater, zurückführen. Doch wie sollte die Zukunft Jesu aussehen, jetzt, wo er doch als erster Mensch überhaupt den Tod besiegt hatte? Könnte sich Jesus nicht doch noch einmal auch um die politischen Angelegenheiten Israels und der Juden kümmern? Wir lesen noch einmal die Verse 6 und 7. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Zugegeben, ich muss ja selber ein wenig spekulieren, was die Jünger wohl damit gemeint haben, ob Jesus in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten wird. Fest steht jedoch, dass Jesus ihnen diese Frage nicht beantwortet. Es scheint einiges dafür zu sprechen, dass sie immer noch nicht so recht verstanden haben, dass Jesus bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Im Lukas-Evangelium wird einmal darüber berichtet, dass sie nahe bei Jerusalem waren und die Jünger meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Obwohl Jesus ihnen mehrmals angekündigt hatte, dass sie nach Jerusalem gehen würden, damit er dort verhaftet und gekreuzigt werde. Die Emmaus-Jünger antworteten Jesus, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Lukas 21, Vers 21. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Mit anderen Worten, da haben wir uns wohl getäuscht. Aber jetzt ist ja klar, Jesus ist auferstanden, also könnte er doch das Reich für Israel wieder aufrichten, sodass die Nachbarländer erkennen, in Israel ist es zu einem Neuanfang gekommen. Gott hat sich über sein Volk erbarmt, Jesus wird sichtbar regieren. Oder die Jünger wollten aus Neugierde einfach wissen, wann denn Jesus das Reich aufrichten wird. Vielleicht auch, wann er denn wiederkommt. Dauert es noch lange? Hat Gott denn mit Israel etwas Besonderes vor? Ich glaube, Gott hat für jedes Volk einen Plan. Für Deutschland, für Israel, aber auch für Kanada oder Neuseeland. Nur er teilt uns seine Absichten diesbezüglich nicht mit. Deshalb sprach Jesus auch zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Dies müssen wir einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Selbst irdische Väter teilen ihren Kindern ja nicht alles mit. Und das ist auch richtig so. Schon als die Jünger mit Jesus auf dem Ölberg waren, sagte er ihnen das Ende bzw. die Zerstörung des Tempels voraus. Und auch hier fragten die Jünger ihn, Matthäus 24, 3 und 4, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Eine ähnliche Frage wie zu Beginn der Apostelgeschichte. Was antwortet Jesus auf diese Frage? Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Eine Aussage, die er auch uns mit auf den Weg gibt. Seht zu, dass dich niemand verführe. Wir Menschen sind ja von Natur aus neugierig, auch Christen. Doch indem Jesus die Fragen der Jünger nicht wirklich beantwortet, erstickt er jeden Ansatz der Spekulation im Keim. Allerdings ist wahrscheinlich jeder von uns schon einmal mit Zukunftsspekulationen in Berührung gekommen. In manchen christlichen Kreisen oder Zeitschriften gibt es so eine Art von Endzeit-Fahrplänen. Weil sich dies in Israel erfüllt hat, muss jetzt eigentlich das als nächstes geschehen. Es wird darüber nachgedacht, besonders aktuell, ob Russland der Feind aus dem Norden ist. Bedenkenswert finde ich es, wenn die Europäische Union als die Hure Babylon aus der Offenbarung gesehen wird. Denn die EU stelle das Römische Reich dar. Deswegen sind sogar schon Gläubige ganz aus dem Gebiet der Europäischen Union weggezogen in andere Länder. Doch für mich völlig unverständlich wird dabei übersehen, dass in diesem Zusammenhang sowohl in der Offenbarung als auch im Buch Daniel von 10 Königen die Rede ist. Wenn ich mich nicht irre, hat die EU aber zurzeit 28 Mitgliedsländer, also 28 Staatsoberhäupter. Wohin sich die Europäische Union noch entwickelt, weiß niemand von uns. Aber es ist uns verwehrt, darüber irgendwelche wilden Spekulationen anzustellen mit Bezug auf endzeitliche Bibelstellen. Jesus schiebt dem hier umgehend einen Riegel vor. Das hat uns nicht zu interessieren. Für die Jünger und uns ist es ausreichend, dass wir wissen, dass der allmächtige Gott Zeiten und Stunden der zukünftigen Weltgeschichte kennt und die Macht besitzt, dies entsprechend umzusetzen. Diese Hoffnung der Jünger wurde enttäuscht. Sie haben nicht erlebt, dass Jesus das Reich für Israel wieder aufgerichtet hat. Im Gegenteil. Das israelische Volk hat in den vergangenen 2000 Jahren einiges durchmachen müssen. Und doch hatten die Jünger erlebt und würden sich im Nachhinein daran erinnern, dass Jesus seinen Tod und auch seine Auferstehung vorausgesagt hatte, wie es sich doch dann auch tatsächlich erfüllte. Sie wussten, dass er auch in Zukunft für sie da wäre und dass Jesus noch einmal auf dieser Erde erscheinen würde. Aus welcher Motivation heraus sie auch die Frage nach der Aufrichtung des Reiches für Israel gestellt haben mögen, die Jünger bekommen darauf keine zufriedenstellende Antwort. Ich hätte auch gerne mehr Einzelheiten aus dieser Begegnung erfahren. Wo haben sie sich genau getroffen? Waren noch andere dabei? Haben sie gestanden oder gesessen? Welche Kleidung hatten sie an? Doch Lukas gewährt mir diesen Einblick nicht, weil es auch für mein christliches Leben total unerheblich ist. Die Jünger sind nochmal mit Jesus zusammengekommen, aber der gemeinsame Lebensweg setzt sich nicht fort. Jesus hat anderes mit ihnen vor. Ihre Erwartungen werden nicht erfüllt, doch Jesus hat neue Aufgaben für sie bereit. Die Jünger spekulieren denn auch nicht weiter. Die modernen Spekulationen sind ja noch nicht mal das Schlimmste. Schlimmer ist es, wenn eigenmächtige Bibelauslegung zu Zukunftsfragen dahin führt, dass man glaubt, die Zeit der Mission ist vorbei, die Zeit ist schon so weit fortgeschritten, dass wir keine Umkehr mehr erwarten dürfen. Dies ist im Grunde genommen Unglaube. Man traut Gott nicht mehr zu, dass er auch noch Menschen im 21. Jahrhundert verändern kann. Im Übrigen gab es in der Kirchengeschichte schon häufiger Zeiten, wo man mit der unmittelbaren Wiederkunft Jesu rechnete. Martin Luther hat im Papst den Antichristen gesehen. Es bleibt dabei. Jesus wehrt jeglicher Spekulation. Ich möchte auch hier noch einmal diesen Predigtpunkt kurz zusammenfassen. Die Jünger fragten Jesus, ob er in der damaligen Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten würde. Dies entsprach durchaus der Ansicht einiger in Israel. Jesus beantwortet diese Frage ausweichend. Gott alleine bestimmt den Zeitpunkt. Wir alle sollen nicht spekulieren und uns nicht verführen lassen. Wilde Spekulieren über vermeintliche Endzeitfahrpläne schadet nur. Jesus hatte zwar ein sehr enges Verhältnis zu seinen Jüngern, bis zuletzt auf Erden. Trotzdem bedeutet dies nicht, dass Jesus ihnen jede Frage beantwortet hätte. Wir alle sind aufgerufen, ihm zu vertrauen. Wir müssen nicht alles wissen. Jesus lenkt stattdessen ihren Blick weg von der Neugier hin zu ihrem zukünftigen Auftrag. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Jesus rüstet seine Jünger für die Zukunft aus. Nach seiner Auferstehung lebte Jesus noch 40 Tage auf dieser Erde. In dieser Zeit zeigte er sich seinen Jüngern durch viele Beweise. Nun ist die Zeit des Abschieds gekommen. Doch die Bibel berichtet nichts von einer rührseligen Abschiedsszene. Jesus gibt seinen Jüngern noch das Nötigste mit auf den Weg. Und das war's. Ich lese nochmal die Verse 8 und 9. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Auch am Ende der Evangelien wird berichtet, dass Jesus seinen Jüngern einen Auftrag gab. Selbst wenn Jesus nicht mehr sichtbar unter ihnen weilt, ist das Christentum nicht zu Ende. Es geht jetzt erst richtig los. Jesus sagt ihnen vorausschauend, dass sie seine Zeugen sein werden. Über Jerusalem hinaus, in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Da müsste man jetzt allerdings doch mal innehalten und sich die Frage stellen, wie das denn möglich sein soll. Die Jünger hatten doch schon Schwierigkeiten, als sie Tag für Tag mit Jesus umhergezogen waren. Wie soll es erst werden, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist? Immer wenn sie in eine notvolle Situation kamen oder in eine für sie ausweglose Lage, hatten sie sich an Jesus gewandt und er half ihnen aus allem heraus. Hinzu kommt, dass sie einen Jünger, den Judas, verloren hatten. Also, diese 11 Jünger sollten nun Zeugen Jesu sein auf der ganzen Erde. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen über das Verständnis der Jünger. Einmal Matthäus 16, 5 bis 9. Und als die Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da dachten sie bei sich selbst und sprachen, das wird sein, dass wir kein Brot mitgenommen haben. Als das Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Es ging nicht um Brot, sondern um die Irrlehre der Pharisäer und Sadduzäer. Und noch ein zweites Beispiel. Kurz vor diesem Beispiel hatten die Jünger sich gefragt, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Als Jesus das erkannte, stellte er ein Kind neben sich und sprach, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Kurze Zeit später machten sie sich auf den Weg nach Jerusalem. Lukas berichtet darüber in seinem Evangelium, Kapitel 9, die Verse 52 bis 55. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Wenn wir uns diese beiden Beispiele anschauen, dann müssen wir doch den Eindruck bekommen, dass die Jünger oftmals überhaupt keinen Plan hatten. Und dieser Kreis von 11 Leuten soll nun die ganze Welt missionieren? Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Die Bibel betrachtet es nicht als ihre Aufgabe, Menschen, zum Beispiel die Jünger, als Helden darzustellen. Die menschlichen Schwächen und Verfehlungen werden oftmals schonungslos aufgedeckt. Zugegeben, als Jesus die 70 Jünger aussandte, haben sie ihren Auftrag wohl ganz ordentlich ausgeführt. Es gibt jedoch auch einige Situationen, wo wir über das Verhalten der 12 Jünger so den Kopf schütteln können. Also, wieso sollen ausgerechnet die 11 verbliebenen Jünger den Anfang machen, das Evangelium von Jesus Christus auf der ganzen Erde zu bezeugen? Nun, wenn Jesus sich die Menschen nach ihren Fähigkeiten, nach ihrer Qualität aussuchen würde, dann dürfte niemand diesen Auftrag ausführen. Im ersten Brief an die Korinther schreibt der Apostel Paulus, Kapitel 1, die Verse 26 bis 29. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Die Schriftgelehrten und Pharisäer konnte Jesus für diese Aufgabe nicht benutzen, denn sie hatten Jesus doch abgelehnt. Sie meinten, dass sie die Schrift besser verstehen würden als er. Nein, diese mit Fehlern und Schwächen behafteten Jünger wollte Jesus für seinen Auftrag gebrauchen. Wenn du dich in der Auflistung des Korintherbriefes wiederfindest, als schwach vor der Welt, als töricht und verachtet, als jemand, der keinen Grund hat, sich vor Gott zu rühmen, dann kann Jesus dich für seinen Auftrag gebrauchen. Für die Jünger spricht, dass sie halt von Anfang an bei Jesus gewesen waren. Niemand kannte Jesus besser als sie. Niemand hatte mehr von ihm gelernt. Und weshalb sie doch für diesen zukünftigen Auftrag geeignet waren, wird ja auch im ersten Teil des Verses 8 mitgeteilt. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Jesus würde auch weiterhin bei ihnen sein, wenn auch unsichtbar. Sie werden die Kraft aus der Höhe bekommen. Der Heilige Geist wird sie erneuern und verändern. Auch wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und auch wir sind Zeugen Jesu. Jesus hat uns zugesagt, dass er bei uns sein wird bis an das Ende der Welt. Dadurch, dass wir gläubig sind, sind wir automatisch seine Zeugen. Jeder aus unserem Umfeld, der uns als Christ kennt, sei es in der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis, wird uns als Zeuge Jesu wahrnehmen, in welcher Form auch immer. Dass wir gläubig sind und andere dies mitbekommen, wird sich nicht vermeiden lassen. Was aus unserer eigenen Kraft heraus nicht möglich ist, bewirkt der Heilige Geist in uns. Diese 11 Jünger, bald kam noch ein 12. der Matthias hinzu, wurden Zeugen Jesu in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien, bis an das Ende der Erde. Darüber berichtet Lukas in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1 bis 7 enthält den Zeugendienst in Jerusalem. Kapitel 8 bis Kapitel 9, Vers 31, das Wirken in Judäa und Samarien. Und Kapitel 9, 32 bis zum Ende, Kapitel 28, berichtet Lukas über die Ausbreitung des Evangeliums in verschiedenen Ländern der Erde. Innerhalb von 30 Jahren hat sich die Vorhersage Jesu erfüllt. Angefangen hat es mit dem Zeugendienst der Jünger in Jerusalem. Deshalb mussten sie in Jerusalem bleiben, um dort auf die Verheißung des Vaters zu warten. In Vers 8 werden uns von Lukas die letzten Worte Jesu mitgeteilt, die er auf Erden gesprochen hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus gibt seinen Jüngern eine einzigartige Zusage für die Zukunft. Durch die Kraft von oben werden sie ihren Zeugendienst verrichten. Dazu brauchen sie ihn nicht mehr sichtbar auf Erden. Ich glaube, noch nie hat sich in der Kirchengeschichte so rasant das Evangelium ausgebreitet und wurden so viele Gemeinden gegründet und gefestigt wie in diesen ersten drei Jahrzehnten nach Christus. Und dies nahm alles seinen Anfang in Jerusalem bei den Jüngern. Es ist einmalig und so einzigartig, wie in der Apostelgeschichte im anschließenden Vers geschildert wird, wie ein von den Toten auferstandener Jesus mal eben in den Himmel auffährt. Dies wird in einem einzigen Vers geschildert, dem Vers 9. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auch vor ihren Augen weg. Dieses einmalige Weltereignis wird so beschrieben, als wenn es alltäglich wäre. Die Bibel möchte nicht unsere Sensationsgier befriedigen, sondern uns zur Wahrheit und zum Glauben führen. Ich hätte gerne zu dieser Zeit gelebt. Doch ab diesem Zeitpunkt haben die Jünger keinen allzu großen Vorteil mehr uns gegenüber. Jesus ist jetzt im Himmel. Sie konnten nun nicht mehr zu ihm laufen, sondern mussten sich im Gebet an ihn wenden, in der Zuversicht, dass er sie hören wird. Wir sind genau in der gleichen Situation. Wir glauben, dass Jesus für uns unsichtbar im Himmel thront und wir doch durch das Gebet den Kontakt zu ihm herstellen können. In dieser Gewissheit sind Menschen hingegangen und haben das Evangelium, die frohe Botschaft, ausgebreitet. Irgendwann ist das Evangelium auch nach Deutschland gelangt. Vorher wurde die Bibel geschrieben. Und dann muss das Evangelium auch nach Osnabrück gekommen sein. Nach Hannover, nach Sachsen und ins Ruhrgebiet. Deswegen sitzen wir heute alle hier, weil auch uns das Evangelium verkündigt worden ist. Ist das nicht großartig? Der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, auch nachzulesen zum Schluss des Matthäus-Evangeliums, ist für uns gleich geblieben. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist heutzutage die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Dafür stellt uns Jesus seine Kraft zur Verfügung. Wenn doch unsere Bevölkerung die tiefere Bedeutung der Feiertage Ostern und Christi Himmelfahrt erfassen könnte, dann und nur dann würde sich garantiert in unserem Land noch einiges verändern. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Der Arzt Lukas hat zwei Berichte verfasst, die Eingang in die Bibel gefunden haben. Einmal das Lukas-Evangelium und eben die Apostelgeschichte. Zu Beginn der Apostelgeschichte befindet sich Jesus noch auf Erden und hat dort eine letzte Begegnung mit seinen Jüngern. Er erinnert sich nochmal an die Verheißung des Vaters, die Taufe des Heiligen Geistes, auf die auch schon Johannes der Täufer hingewiesen hatte. Das heimliche Hoffen der Jünger, dass Jesus vielleicht doch bald sein Königreich sichtbar aufrichten wird, findet bei Jesus keine Bestätigung. Jesus nennt dazu überhaupt keine Zeitangaben, das ist Sache des Vaters im Himmel. Damit ist jeglicher Spekulation über mögliche zukünftige Ereignisse eine Absage erteilt. Stattdessen sollen und werden die Jünger seine Zeugen sein, weit über Israel hinaus. Dafür werden sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wir, die wir gläubig sind, haben ebenfalls die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und sind somit Jesu Zeugen. Der eine Auftrag Jesu für seine Gemeinde besteht für alle Zeit. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich möchte schließen mit drei Versen aus dem Epheserbrief. Epheser 1, 20 bis 22. Durch sie, gemeint ist die Kraft Gottes, hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Mächte, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jesus, du bist unser König. Amen. Wir singen das nächste Lied.